IT bietet einfach für Menschen mit Behinderung unglaubliche Chancen.
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ich bin einerseits selbstständiger Berater.
Ich bin Unternehmensberater für Mitarbeiter- und Kundenbindung.
Barrierefreie IT und ein inklusiver Ansatz im Unternehmen kann dazu führen, dass man wirklich Gewinn bringt, Menschen mit Behinderung auch im eigenen Unternehmen beschäftigen kann.
Werte und Wandel. Der Podcast zum Thema inklusives Management in Unternehmen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode von Werte und Wandel rund um das Thema erfolgreiche Führung in IT-Projekten, Barrierefreiheit von Anfang an mitdenken. Immer mehr Unternehmen erkennen, digitale Barrierefreiheit ist kein Nischenthema mehr, sondern eine Frage von Qualität, Nutzerfreundlichkeit und Chancengleichheit. Und sie wird zunehmend auch zu einem Wettbewerbsfaktor. Wir sprechen heute mit jemandem, der das Thema ganz praktisch kennt. Andreas Werner, Prokurist der PDV GmbH, begleitet seit vielen Jahren IT-Projekte und weiß, wie wichtig Führung und Kultur für barrierefreie Software sind. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Werner. Bitte stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Andreas Werner. Ich bin Prokurist bei der PDV GmbH. Bin seit 1994 dort im Unternehmen und die PDV GmbH selbst ist tätig im Bereich der öffentlichen Verwaltung, dort im Bereich der Digitalisierung. Unser Slogan heißt, wir digitalisieren Deutschland, bald auch mit dir. Und wir versuchen tatsächlich seit Anbeginn unserer Tätigkeit im Bereich der öffentlichen Verwaltung E-Akte einzuführen und damit einhergehend eben auch Prozesse zu automatisieren. In den letzten 10 Jahren habe ich mich intensiv mit dem Zielmarkt der Justiz beschäftigt und in einem Entwicklerverbund, wo wir die E-Akte stellen, die E-Akte in einigen Landesjustizen und in einigen Bundesgerichten eingeführt.
Ja, Sie können uns sicherlich ein bisschen was erzählen darüber, welche Rolle Barrierefreiheit eigentlich in Ihrer täglichen Arbeit spielt.
Also wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, dann kann man durchaus einschätzen, dass die Rolle immer größer wird. Wir merken also sehr, sehr deutlich, dass es immer mehr nachgefragt wird. Es gibt ja auch entsprechende gesetzliche Grundlagen und wir haben es geschafft, in den Softwareentwicklungsprozess eben die Belange der Barrierefreiheit zu integrieren. Und damit ist das nicht so ein Nebenbei-Thema, was ab und zu mal hochkommt. Es gibt natürlich solche Punkte, ja, insbesondere wenn ein Kunde sagt, er möchte nun ganz gerne unbedingt eine Zertifizierung. Auch dazu würde ich mal das eine oder andere noch sagen, dann auch gerne sehen. Aber es ist eigentlich eine Tätigkeit, die in den normalen Softwareentwicklungsprozess Einzug gehalten hat und immer wieder Betrachtungen findet und Aufmerksamkeit verlangt. Ja, und dann merkt man es auch selbst. Hätte ich früher nie gedacht. Ja, wir sehen ja, ich habe eine große Brille. Ich selber finde es mittlerweile ganz gut, dass wir zum Beispiel in unserem System durchgängig die Schriftarten vergrößern können, den Kontrast einstellen können, um, ich sag mal, doch mit der ständigen Bildschirmarbeit das Augenlicht noch ein bisschen zu schonen. Man ist also selber durchaus auch positiv betroffen von den Funktionen, die man selber schafft.
Ja, das ist schön. Viele denken ja bei der Barrierefreiheit ja zuerst mal an sowas wie gesetzliche Anforderungen. Doch das Thema hat ja doch ein paar mehr Dimensionen und Seiten. Und warum ist denn das aus Ihrer Sicht für Unternehmen gerade im Mittelstand wichtig, Barrierefreiheit von Anfang an in IT-Projekten mitzudenken?
Ja, zunächst mal ist es natürlich in der öffentlichen Verwaltung erstmal ein gesetzliches Muss. Das muss man schon so sagen. Wir sehen das Geschäft ja generell als Ausschreibungsgeschäft. Wir gehen also nicht zu dem Kunden, wie man es vielleicht beim Autoverkauf macht, ja, die man dort Postwurfsendungen macht oder Kunden einfach mal besucht. Auch das gibt es, aber letzten Endes kommen wir mit unserer Software nur dann zum Zuge, wenn wir eine Ausschreibung uns durchsetzen können. Und wir sehen eigentlich jetzt schon seit Jahren keine Ausschreibung mehr, wo das Thema Barrierefreiheit keine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, und ich sagte es ja schon, auch im persönlichen Erleben, glaube ich, wenn wir über sowas wie demografischen Wandel sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir doch mehr und mehr an Rechnern sitzen und Bildschirmarbeit durchführen und es notwendig ist, eben auch wirklich lange durchzuhalten als Arbeitnehmer, ist eben genau dieses Thema einer ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes. Ich glaube, da zielt eben Barrierefreiheit auch ab. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und nicht zuletzt ist es eben auch eine Frage der Inklusion. Ich glaube, wir haben es als Gesellschaft dringend nötig, dass wir alle, die in der Gesellschaft positiv irgendwas beitragen können, auch wirklich integrieren. Leben sehr stark von der Vielfalt in der Gesellschaft und da gehören eben auch tatsächlich Menschen mit Einschränkungen dazu und auch da ist es eben notwendig, gerade wenn man mit sowas Tollem wie mit Software zu tun hat, wo man doch sehr, sehr flexibel ist, dass man eben auch auf diese Belange eben eingeht. Halte ich also für sehr wichtig.
Ja, und im Grunde darüber hinaus gibt es ja auch eine ganze Reihe von strategischen und ja auch wirtschaftlichen Vorteilen. Da würde mich interessieren, was denn so in Bezug auf Kundenzufriedenheit, Innovation oder Fachkräftesicherung für Sie da relevant ist.
Ja, das Thema Fachkräftesicherung ist natürlich ein Thema. Wir merken sehr, sehr stark, dass wir am Markt bestehen, wenn wir die besten und die klügsten Köpfe tatsächlich an unser Unternehmen binden können. Und so geht es eben der öffentlichen Verwaltung auch. Und das Thema moderner Arbeitsplatz spielt eben eine sehr, sehr übergeordnete Rolle. Man hört ja auch immer wieder von Bewerbern in der öffentlichen Verwaltung, die sich eben die Amtsstuben anschauen, teilweise die Ausstattung anschauen. Ich glaube aber, dass das mittlerweile ein Märchen ist, dass die Verwaltung dort viel weiter ist, als wir alle denken. Aber da spielt natürlich auch das Thema, habe ich ein ordentliches Arbeitsumfeld? Und da gehört eben auch eine ordentliche Bedienbarkeit der Software, damit eben Software-Ergonomie und eben auch Barrierefreiheit dringend mit dazu. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, auf der Arbeit tätig zu sein. Und wenn ich halt mit einer Software, die schlecht bedienbar ist, arbeite, dann wird sich das nicht positiv auf die Motivation auswirken. Und was wir gelernt haben im Rahmen der Integration der Barrierefreiheit in unsere Softwareentwicklung, ist, dass sie eben sehr, sehr stark hilft, die Beschäftigung mit diesem Thema auch besser strukturierte Oberflächen generell zu schaffen, auch besser bedienbare Oberflächen zu schaffen, die insgesamt auch positiv auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes oder der Software letzten Endes wirkt. Also als Treiber insgesamt, um Softwarequalität und das Softwareerlebnis letzten Endes zu verbessern.
Ja, ich würde gerne noch so einen kleinen Blick setzen auf Ihre Arbeitspraxis bei PDV, also das Thema Umsetzung der Barrierefreiheit. Das klingt ja für viele doch häufig noch sehr abstrakt, wird aber in Projekten ganz konkret. Und welche typischen Fehler oder auch nur Missverständnisse begegnet Ihnen denn, wenn es um die barrierefreie Softwareentwicklung geht?
Also wir haben da durchaus eine gewisse Entwicklung genommen. Ja, man kann sich das vorstellen, wir haben in den 90er Jahren begonnen, Software zu bauen. Da spielte Barrierefreiheit überhaupt keine Rolle und waren so in den 2010er Jahren, schätze ich, vielleicht auch schon etwas früher mit dem Thema zum ersten Mal konfrontiert. Und wie das eben so ist, gerade im Mittelstand ist man konfrontiert aufgrund konkreter Kundenanfragen. Und was fragt ein Kunde an? Natürlich ist eure Software barrierefrei und habt ihr ein Zertifikat. Und genau da ist dann genau das passiert, was man eigentlich nicht machen sollte, was man eben vermeiden sollte. Wir haben gesagt, ach ja, Barrierefreiheit gibt es ja auch. Was ist denn das eigentlich ganz konkret? Und haben dann unsere Software angeschaut und haben gesagt, wo sind wir denn eigentlich nicht barrierefrei? Und haben versucht, dort Barrierefreiheit im Nachhinein hineinzubekommen. Und das war ein ziemlich aufwendiger Prozess. Und das ist natürlich viel besser machbar. Und ich sagte ja schon auch, wirkt insgesamt positiv auf die Softwarequalität, wenn man das von Grund auf betrachtet. Das war sicherlich einer der ersten Fehler, aber eben auch dem Zeitgeist damals sicherlich geschuldet. Und der zweite Fehler ist, dass man dann immer so in Phasen denkt und sagt, ja, okay, jetzt haben wir mal die Zertifizierung erreicht. Jetzt brauchen wir uns mal um Barrierefreiheit überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Und dann kommt irgendwann, vielleicht läuft die Zertifizierung aus, vielleicht gibt es eine neue gesetzliche Grundlage. Und dann schaut man sich das Thema wieder an und dann stellt man fest, oh, ja, damals hat man eine schöne Tastaturbedienbarkeit. Die haben wir jetzt leider gar nicht mehr, weil haben wir die letzten 2-3 Jahre nicht dran gedacht. Oder eine Tab-Reihenfolge, also generell Tastaturbedienbarkeit. Oder wir waren mal so schön bedienbar im Sinne Kontrast und haben wir leider irgendwie jetzt nicht dran gedacht. Ja, es ist also einfach dringend notwendig, die Belange der Barrierefreiheit. Und da ist das vielleicht mehr und vielleicht auch gar nicht so viel, worum man sich kümmern muss, eben ständig bei der Softwareentwicklung zu betrachten und sich ständig Gedanken zu machen, ob man das, was man dann eben tut an Änderungen in der Software, ob das jetzt Barrierefreiheit verbessert oder überhaupt beachtet. Oder ja, das Ziel muss dann eben sein, wenn ich eine neue Funktion schaffe, dass ich den bestehenden Stand, den ich erreicht habe, eben permanent eben weiter am Leben erhalte und nach Möglichkeit sogar noch weiter verbessere.
Und welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach in diesem Zusammenhang eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachbereichen, also Design, Entwicklung, Testen bei der Softwareentwicklung?
Ja, da haben wir es bei uns im Unternehmen eigentlich gar nicht so schwer, weil wir haben so, wir nennen das cross-funktionale Teams gebildet. Das heißt also, wir haben so eine Teamstärke, die liegt so zwischen 10 und 15 Personen. Und es sind in diesem Team alle Personen, die man braucht, um Software zu entwickeln. Also letzten Endes ist das Thema eigentlich gar nicht, dass die Leute sich miteinander austauschen, sondern sie arbeiten zusammen im täglichen Leben. Ja, in diesem Team haben wir tatsächlich Oberflächendesigner. Wir haben richtige Entwickler, also Kernentwickler, nicht richtige Entwickler, Kernentwickler. Wir haben Qualitätssicherer. Wir haben also Tester letzten Endes. Wir haben Kollegen, die dokumentieren in dem Team drin. Und an sich wird die Software funktionsbezogen, also tatsächlich für einzelne Anforderungen, in diesem crossfunktionalen Team in gemeinsamer täglicher Arbeit vorangetrieben. Sodass also der Austausch zwischen den einzelnen Sachen, also Designer, Entwickler zum Beispiel, gar nicht so das große Thema bei uns ist. Ja, das ist also durch diese crossfunktionalen Teams, die zudem eben noch agil arbeiten, geschaffen. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Ja, früher hatten wir tatsächlich in der Entwicklungsabteilung eine Konzeptionsabteilung, eine Qualitätssicherungsabteilung, eine Dokumentationsabteilung. Und da haben wir gemerkt, da geht so viel verloren, weil ja doch so ein bisschen so ein Lagerdenken dann auch stattfindet, dass wir gesagt haben, nein, wir müssen die Funktionalitäten, sei sie auch noch so klein, eben immer in der Vielfalt der einzelnen Profile der Mitarbeiter zusammen vorantreiben. Und die müssen täglich miteinander arbeiten, die Kollegen. Und das hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist in dem Zusammenhang, dass man bei der Definition der Anforderungen mit dem Kunden gemeinsam oder eben aus fachlicher Sicht immer Augenmerk auf die Barrierefreiheit legt. Weil wenn man es dort nicht tut, dann tun es die folgenden Prozesse auch nicht. Oder vielleicht nur durch Zufall. Das heißt also, wir haben bei uns ein Template entwickelt, so eine sogenannte Anforderungsspezifikation. Und da spielt natürlich immer das eine Rolle, was man sich gemeinhin so vorstellt. Welche Funktionalität soll denn geändert werden? Welcher Use Case soll denn abgebildet werden? Da gibt es einen Funktionsknopf und da gibt es einen Dienst im Hintergrund und so. Das wird da alles beschrieben, das hat man auch immer. Aber wir haben auch immer nicht funktionale Anforderungen, zum Beispiel eben, darf die Software damit langsamer werden? Wie schnell muss sie eigentlich sein? Und wir haben immer ein Kapitel Barrierefreiheit. Und dieses Kapitel haben wir immer untergliedert mit den typischen Sachen, die wir einmal durch Schaffen von Infrastruktur in der Softwareentwicklung geschaffen haben, die wir auf hohem Niveau halten wollen. Also solche Fragen wie, gibt es einen Hotkey? Wenn ja, wie passt er in unsere gesamte Hotkey-Struktur rein? Da gibt es so eine große Tabelle, wo alle Hotkeys aufgeführt sind, damit man eben nichts doppelt vergibt und nichts inkonsistent vergibt. Wie sieht das Ganze mit den Tab-Reihenfolgen aus? Die werden dann auch in Checklisten in der Qualitätssicherung geprüft. Wie sieht generell das Design aus? Sind wir im Hochkontrastmodus? Können wir zoomen? Können wir Farben ändern? Das sind alles solche Punkte, die dort eben immer eine Rolle spielen, um eben auch solche Sachen, wo man bei der Anforderung, weil man sich ja da sehr stark auf die Funktionalität bezieht, wo man dann die barrierefreien Blick ein Stück weit aus dem Blick nimmt, dann eben schon beim Überlegen, was möchte ich eigentlich an meiner Software ändern, dann auch mal diese Rolle desjenigen, der die Barrierefreiheit betrachtet, dann immer mit einnimmt. Und es gibt keine Anforderungsspezifikationen, wo das nicht betrachtet wird. Es gibt sicherlich Anforderungsspezifikationen, wo wir sagen, da spielt das keine Rolle, wenn wir irgendwas im Backend ändern bei uns zum Beispiel. Aber auch da wird überlegt, ist das wirklich so? Und dann wird eben reingeschrieben in die Anforderungsspezifikation, das ist nicht relevant. Aber immer dann, wenn es an der Oberfläche geht, ist dazu auch was geschrieben. Und das ist aus meiner Sicht die Grundlage dafür, dass man das dann eben auch in der Entwicklung oder in den Folgeprozessen dann auch mit betrachtet, bis hin dann eben auch zu den Tests.
Ja, das ist sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein ganz wichtiger Hinweis, eben von Anfang an schon in den Gesprächen mit dem Kunden das alles festzuzurren und klarzustellen. Haben Sie denn vielleicht ein konkretes Beispiel oder sowas wie Best Praxis aus der PTV GmbH, wo Barrierefreiheit erfolgreich integriert wurde, vielleicht sogar mit unerwartet positiven Effekten?
Ja, wir haben 2007 einen neuen Client entwickelt und haben dort auf neue Technologien gesetzt und haben dort Barrierefreiheit von Anfang an gedacht, anders als bei den Produkten, die vorher entstanden sind. Und wir haben halt gemerkt, in nachfolgenden Schritten, sowohl was den Kundenerfolg angeht, als auch was die Schulung, da kriegt man ja auch Feedback von den Anwendern angeht, als auch dann durchgeführte Zertifizierungen, dass wir dort eigentlich einen ganz guten Stand schon von vornherein hatten. Ja, das war wirklich ein positiver Schritt. Und da wir ja, so ist das in IT-Firmen, ja immer mal wieder vor einem Technologiewechsel stehen, da stehen wir gerade wieder davor, spielt das eben auch eine wesentliche Rolle. Mittlerweile sogar auch bei der Auswahl des Entwicklungswerkzeuges und der entsprechenden Bibliotheken, die man verwendet, damit man dann eben es nach Möglichkeit auch einfacher hat, die Sachen umzusetzen.
Ja, das bringt mich eigentlich schon so ein bisschen zum neuen Themenkomplex, nämlich das Thema Führung. Wenn Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht werden soll, dann braucht es da sicherlich auch eine Art Kulturwandel innerhalb des Teams. Sie haben ja schon so ein bisschen erzählt, was sich alles geändert hat. Also es gibt keine einzelnen Abteilungen mehr, sondern es gibt ein großes Team mit allen Aufgabenbereichen, die zur Entwicklung dazugehören. Meine Frage geht eher so in die Richtung, wie sich denn die Führungsaufgaben verändert haben, wenn man jetzt die Barrierefreiheit als Qualitäts- und Innovationsfaktor begreift.
Es ist natürlich ein Thema, das ist vielgestaltig und zunächst mal hat es auch einen strategischen Punkt. Ja, also man muss sich als Firma aus unserer Sicht positionieren in sowas wie Vision, Mission. Was möchte man eigentlich erreichen? Ja, wir wollen Software tatsächlich gestalten, die die öffentliche Verwaltung effektiver macht und eben auch mit dem demografischen Wandel gut umgehen kann, also letzten Endes auch gut eingesetzt werden kann. Wir möchten, dass wir einen täglichen Mehrwert mit unserer Software bei unseren Kunden eben erreichen können. Und diese strategische Positionierung heißt eben auch, dass wir nach Möglichkeit sehr inklusiv eben auch vorgehen, weil wir halt wissen, dass die Arbeitswelt auch positiv davon lebt. Auch das ist, glaube ich, eine Positionierung, die man als Firma eben treffen muss. Wir sind eine Firma, die sehr stark auf große Diversität setzt, auch wenn wir vielleicht gar nicht in unserem Bereich so divers aufgestellt sind. Wir sind ja in Thüringen, unserem Hauptsitz, kein international tätiges Unternehmen. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich aus mehreren Ländern Personen bei uns und wir empfinden das eben sehr als Bereicherung. Ja, und wenn man das eben als Grundlage dann eben auch sieht, dann heißt es eben auch, dass inklusive Software dann eben auch ein Wert schon mal an sich ist. Das ist so, glaube ich, das eine, die generelle Positionierung. Wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich eigentlich erreichen mit meiner Tätigkeit? Und dann geht es natürlich darum, dass man das auch im täglichen Leben umsetzt. Ja? Mhm. Und da gehört sicherlich dazu, dass man überhaupt erstmal Informationen bereitstellt, also sowas wie Schulung, Barrierefreiheit. Also wir haben bei uns ein Schulungsprogramm entwickelt, wo jeder Mitarbeiter, der bei uns in die Firma kommt, etwa 2 Wochen lang ein Trainingsprogramm durchmacht. Und da versuchen wir nicht nur die Werte und die Inhalte dessen, was wir bei uns in der Firma tun, zu vermitteln, sondern eben auch Grundlagen der Barrierefreiheit. Also was ist das eigentlich? Was gibt es für rechtliche Grundlagen? Worauf muss man bei der Softwareentwicklung oder auch generell bei der Einführung von Software achten, wenn es in Richtung Barrierefreiheit geht, dass jeder erstmal so ein bisschen überhaupt erstmal Basiswissen hat. Und dann heißt es aber auch, dass wir in der Softwareentwicklung entsprechende Infrastruktur bereitstellen und dann eben auch am Leben erhalten. Also sowas wie Checklisten, sowas wie Listen von Tastaturbedienungen, sowas, die man eben auch einfordert. Bei jeder Softwareentwicklung, wir haben ja eine ganze Reihe von Produkten, wird das in gleicher Art und Weise gemacht. Das was ich vielleicht mal so Infrastruktur nenne. Und dann halt immer wieder die Sensibilisierung darauf. Ja, also wie wir zum Beispiel das mit Infrastruktur eben teilweise dann eben auch befördern, indem man sowas zum Beispiel in so ein Template reinschreibt, wo man Anforderungen halt aufnimmt. Mhm. Heißt es aber auch, dass man immer wieder darauf sensibilisieren muss und sagen muss, denkt mir bitteschön auch an die Barrierefreiheit. Also tatsächlich von der Strategie bis zum täglichen Arbeiten muss das immer wieder eine Rolle spielen. Nur so kann es, glaube ich, gehen. Ja? Wenn man nur die Strategie verfolgt und dann aber eben das nicht auf das Tagesgeschäft runterbricht, dann bringt es nichts. Und wenn man eben nur im Tagesgeschäft im Klein-Klein tätig ist, ohne die Anbindung an die Strategie zu haben, dann ist das, glaube ich, auch nicht optimal.
Können Sie vielleicht noch so in kurzen Worten sagen, ob Sie einschätzen, dass bestimmte Kompetenzen bei Projektleiterinnen und Projektleitern oder Führungskräften sehr hilfreich sind, um barrierefreie Projekte erfolgreich zu steuern?
Genau genommen ist es gar nicht so viel und leider ist es eben so, dass man, glaube ich, es nicht damit getan ist, indem man einfach mal die Gesetze irgendwie zur Verfügung stellt und jeder muss sich das selber durchlesen, sondern man muss es plakativ machen. Es geht immer wieder um dasselbe. Es geht um eine multimodale Bedienung, also mit der Maus, mit der Tastatur, mit vielleicht einer Braillezeile, mit vielleicht einem alternativen Eingabegerät, so einer Maus, die man vielleicht mit dem Mund bewegt, weil wir ja unterschiedliche Formen der Behinderung haben. Und es geht eben darum, auch bezüglich dessen, was aus der Software zurückkommt, also sprich die Darstellung, Bildschirmdarstellung, auf verschiedene Belange zu reagieren. Das sind eben die Größeneinstellungen, das ist der Kontrast, das sind die Farbeinstellungen. Und das sind die Punkte, die man letzten Endes dort im Wesentlichen beachten muss und dann eben sagen muss, es gibt eben nicht nur eine Möglichkeit, dem System umzugehen, mit der bestehenden Schriftart, mit der bestehenden Größe, mit der Maus und mit der Tastatur, sondern es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Und das muss man eben ein Stück weit erstmal rüberbringen. Und wenn man genau diese Punkte auf eine ganz große Folie und vielleicht auch in dem Büro mal an eine Pinnwand hängt, hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ja, das wäre aus meiner Sicht der Punkt, den ich auch darüber bringe. Ja.
Ach, vielen Dank. Jetzt bin ich neugierig, ob Sie uns ja im Grunde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bereich der mittelständischen Unternehmen vielleicht 3 Ratschläge geben könnten, worauf Sie achten müssten, wenn Sie starten mit der Entwicklung barrierefreier Software.
Ja, also man muss sich zunächst mal Gedanken machen, wo man hin möchte und wo man steht. Also ganz bewusst auch eine Aufnahme. Und das Ziel sollte immer sein, das Ganze in den Entwicklungsprozess reinzubringen. Und ich glaube, gerade im Mittelstand hat man dort sehr gute Möglichkeiten, weil man eben viele Möglichkeiten hat, aufgrund der ja doch nicht so sehr großen und damit nicht so starren Strukturen eben auch viel zu verändern. Was uns aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das typisch ist für Mittelständler, ich glaube, es ist generell auch in der Softwareentwicklung, dass wir ja heutzutage alle auf den Schultern von Riesen stehen. Also keiner entwickelt Software von Grund auf, sondern es werden sehr, sehr, sehr viele Bibliotheken, Fremdprodukte auch teilweise benutzt. Und gerade in so einer Querschnittsanwendung wie der E-Akte ist es halt so, dass wir zum Beispiel keine Bearbeitungswerkzeuge haben. Das ist eben das Word oder mittlerweile eben auch LibreOffice. Oder das Thema Viewer sind keine Geschichten, die wir selber bauen, sondern die wir tatsächlich einkaufen. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn die Gesamtsoftware barrierefrei sein soll, dass man bei der Auswahl dieser Produkte eben auch auf Barrierefreiheit setzt. Das haben wir lange Jahre nicht getan oder nur sehr spät getan, beziehungsweise sind die Möglichkeiten am Markt auch nicht so hundertprozentig gut. Und damit muss man eben auch wissen von vornherein, dass man dann eben ein gewisses Level an Erfüllung der Barrierefreiheit eben nicht überschreiten kann. Das ist also ganz extrem wichtig. Das ist halt, wenn man eine kleine Anwendung selbst vom Grund auf baut, ja, so ein Urlaubsantrag oder so, da ist das kein Problem, da hat man alles im Griff. Aber wenn man tatsächlich eine große Anwendung, wie wir bei uns in unserem Dokumentenmanagementsystem eben haben, mit einem eigenen Viewer für spezielle Formate, dann kommt man schon mit Formatwandlung zum Beispiel, ja, dann kommt man plötzlich in solche Themen rein und wir merken mehr und mehr, dass eben dieses Thema, wie sind denn die integrierten Bibliotheken barrierefrei und wie entwickeln die sich weiter, eben doch ein kritischer Erfolgsfaktor ist. Also da braucht man auch ein glückliches Händchen, um diese entsprechenden Software auszuwählen. Und wichtig ist eben auch, ähnlich wie es unsere Kunden tun, dass man eben bei der Beschaffung solcher Elemente eben auch nicht nur auf die Funktionalität und den Preis schaut, das macht ein Mittelständler häufig, sondern eben auch auf solche nicht funktionalen Geschichten wie eben die Barrierefreiheit. Da hat man es dann einfach an. Ja, und alles andere hatte ich schon gesagt, natürlich konsequent von der Strategie bis hin ins tägliche Doing, dieses Thema Barrierefreiheit nicht als Hauptpunkt zu nehmen, aber immer wieder ein bisschen Schwerpunkt drauf zu legen, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
Ja, zum Abschluss unseres Gesprächs, wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der barrierefreien IT-Projekte aus? Was sollten Unternehmen jetzt tun, um nicht den Anschluss zu verlieren?
Man muss begreifen, dass barrierefreie Software einfach ein Must-Have ist, dass man am Markt nicht bestehen kann, wenn man sich diesem Thema nicht stellt. Ja, da kann man auch nicht versuchen zu tricksen oder das Thema zu umgehen. Es gehört einfach heutzutage mit dazu. Ja, das ist so wie, als man in den 70er, 80er Jahren noch nichts von fensterbasierten Anwendungen wissen wollte, weil das alles viel zu kompliziert war. Ich glaube, solche Programme gibt es heute auch noch durchaus, aber die sind doch nicht mehr so weit verbreitet. Und so ähnlich werden wir es mit der barrierefreien Software halt auch sehen. Wer eben dort nicht entsprechende Möglichkeiten schafft, beziehungsweise das betrachtet, der wird schlicht und einfach vom Markt ausgesondert werden. Ich glaube im Übrigen und hoffe das auch sehr stark, dass wir von diesen Spezialanwendungen zur Bedienung wegkommen. Ja, wir haben ja doch sehr häufig reine Vorleseprogramme, reines Programme zum vergrößerten Darstellen. Ich merke mehr und mehr, dass das in die Infrastruktur, die wir generell haben, mit reingeht und halte das für sehr positiv. Und also sowas wie ein Betriebssystem, ja, schon integriert. Und wir merken auch, dass eben Software, gerade solche Basissoftware, die das von vornherein mitdenkt, Beispiel Apple-Produkte, ja, dass die auch sehr, sehr viel weiterkommen, ja, weil sie eben Grundlagen schaffen und auch jeder Entwickler von alleine darüber geht, beziehungsweise schon sehr viel mitbringt, als vielleicht die althergebrachten Betriebssysteme, mit denen wir auch heute noch an den Rechnern häufig sitzen, will ja keine Namen nennen, wo das erst im Nachhinein geht. Und ich merke aber, dass es auch mehr und mehr dort reingeht. Und das ist halt eine tolle Entwicklung. Ich glaube, da sollte man auch Wert drauf legen, dass man eben von diesen Spezialanwendungen oder auch manchmal Speziallösungen, die man in der eigenen Software schaffen muss, schlicht und einfach wegkommt. Sondern dass es eben ja schlicht und einfach auch gar nicht mehr anders geht. Ja, dass wenn man einen Button baut, dass man eben da auch darauf hingewiesen wird, dass es da eben auch entsprechend unterschiedliche Auszeichnungen in unterschiedlichen Farben und Größen und Kontrastgeschichten gibt und es einen ordentlichen Hotkey gibt.
Ja.
Das würde ich mir sehr wünschen, weil dann merken wir mehr und mehr, dass eben dann diese Software eben auch schon von Grund auf, allein aufgrund der geschaffenen Software Architektur oder Infrastruktur, die man als Entwickler so benutzt, eben bessere Barrierefreiheitsfunktionen beinhaltet.
Ja. Ach, Herr Werner, ich danke Ihnen für die tiefen Einblicke und die praxisnahen Tipps, die sicherlich hochinteressant sind für unsere Hörerinnen und Hörer. Und freue mich, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und uns gegenseitig auf dem aktuellsten Stand unserer Entwicklung halten.
Ja, ich fand das Gespräch auch sehr interessant. Und bleibe gerne in Kontakt.
Werte und Wandel. Der Podcast der Inklusion in der Informationstechnologie in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam beleuchten wir, wie Unternehmen durch Inklusion nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern auch zukunftssicher und erfolgreich agieren können. Lassen Sie sich inspirieren von spannenden Gesprächen, Expertinneninterviews und praxisnahen Einblicken. Ein Podcast des Projekts Werte IT, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Unter der Federführung des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V., wissenschaftlich begleitet von der Universität Siegen.